Eishockey auf meinsportradio.de.
Hallo, herzlich willkommen hier zur DEL Playoff Preview auf meinsportradio.de. Dienstagabend, 7. März, geht's los. Die wilde Phase beginnt. Die Pre-Playoffs liegen hinter uns. 4 Serien liegen vor uns und wir wollen uns jetzt hier in der nächsten Stunde über diese Playoff-Serien unterhalten. Wir ist in dem Fall Tobias Bonk von heimspiel.de. Hallo Tube, schönen guten Tag.
Hallo Sven.
Und Tom Kanzok, besser bekannt von den Hockey Buddies einerseits und natürlich von Schlittschuhtour.de, seinem Blogprojekt, wo man immer wieder Empfehlenswertes zu Zahlen nachlesen kann. Hallo Tom.
Hallo.
So, wir haben gesagt, lass uns entlang der 4 Serien einfach ein Stück weit reden. Lass uns die Serien so nach und nach durchgehen. Und wir gehen es einfach der Tabelle nach runter. Ach ja, ich bin übrigens Sven. Hatte mich gar nicht vorgestellt. Wir gehen es der Tabelle nach runter und starten somit mit München gegen Bremerhaven. Tube, München, Meister letztes Jahr, Vorrundenerster. Das Team, das es zu schlagen gilt, auch dieses Jahr in den Playoffs.
Oh, schwierige Frage. Also Vorrunden erster diese Saison ja erst wieder am letzten Spieltag geworden. Die Mannheimer eine gute Serie dieses Jahr geschafft. Aber klar, wenn der Meister wieder Vorrundensieger wird, dann musst du natürlich sagen, es geht alles wieder nur über den Meister. Und die Münchner haben auch die Saison an sich ja viel dafür getan, dass sie da oben stehen. Ja, die Liga eigentlich lange Zeit angeführt, am Ende dann mal kurz abgegeben, am letzten Spieltag, wie gesagt, wiedergeholt und jetzt gegen Bremerhaven, gegen den 10. Ich glaube, die Münchner hätten sich aus den anderen Pre-Playoff-Teilnehmern lieber wen anders ausgesucht als Bremerhaven. Die sind es jetzt aber nun mal geworden und da müssen die Münchner jetzt dann halt eben durch, ne? Also ist ein Test zum Anfang für München und dann muss man auf Bremerhavener Seite jetzt mal sehen, was da so diese Euphorie in einem Viertelfinale gegen München dann wirklich wert ist, die da gerade in Bremerhaven richtig, richtig am Kochen ist.
Tom, was können denn die Schwächen überhaupt von München sein? Weil der Kader hat ja eine unglaubliche Tiefe.
Wenn man jetzt nur auf den Kader schaut, dann sieht man vielleicht noch keine großartigen Schwächen. Ich glaube, was vielleicht ein bisschen blöd sein könnte für die Münchner, ist jetzt tatsächlich die kurze Pause und dieser Höhenflug, den Bremerhaven jetzt mitnimmt aus den Pre-Playoffs. Das wäre nicht das erste Jahr, in dem eine Mannschaft sich über die Pre-Playoffs qualifiziert fürs Viertelfinale und dann nochmal so einen Schwung mitnimmt und auf so einer Welle fliegt und Bremerhaven hat ja auch jetzt, also spätestens jetzt auch noch weniger zu verlieren als vorher schon. Also das ist jetzt eine Mannschaft, die gerade bei den beiden Heimspielen, also erstmal bei den beiden Heimspielen eine extrem laute Halle hinter sich hat, viel nach vorne gepeitscht wird von ihren eigenen Fans und ich glaube, das ist vielleicht das größere Problem für die Münchner, dass sie von 0 auf 100 eigentlich gehen müssen und nicht sich so langsam und entspannt in Anführungszeichen in die Playoffs eingrooven können.
Das heißt, du siehst Bremerhaven wirklich als einen Contender für München an. Also meine Befürchtung, ich hatte es Freitag geschrieben, nachdem Bremerhaven durch war gegen Ingolstadt, dass das so ein Sweep wird und München relativ entspannt ins Halbfinale kommt.
Ich hatte spaßeshalber Bremerhaven in 7 getwittert. Ich glaube, entweder wird die Serie tatsächlich kurz, also so wie du das sagst, halt ein Sweep. Dann wahrscheinlich auch für München oder die Serie wird tatsächlich über 6 oder 7 Spiele gehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Bremerhaven hier den München dann alles abverlangen kann.
Tube, du hast ja eine Niederlage von München vor Ort gesehen in der Olympiahalle, wo die Haie in München gewonnen haben. Wo kann Bremerhaven die Münchner denn knacken?
Das ist schwierig, weil ich habe ja auch einen Sieg von München in München zuletzt gesehen, aber
aber auch 2 Niederlagen in Köln.
Ja, also wir wissen dieses Jahr, wie München zu schlagen ist, das auf jeden Fall. Aber Bremerhaven hat das ja auch 2-mal gemacht und Bremerhaven spielt ein ganz unorthodoxes Hockey. Das ist viel Hurra-Stil gepaart wirklich mit so einer Intensität, die sie da reinbringt, die sie von anderen Mannschaften unterscheidet. Und ich glaube, das ist schwierig, da so ein Patentmittel gegen zu haben. Das hatte die Saison kaum jemand. Ich glaube, einziges Team, was verlustpunktfrei gegen Bremerhaven geblieben ist, war die DEG, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind aber gar nicht in den Playoffs drin, von daher brauchen wir da gar nicht drüber zu reden. Wir haben ja bei uns bei Heimspiel auch schon den Sharkbite zu den Playoffs aufgenommen und wir waren uns da auch nicht so ganz einig, Robert und ich. Er sagte auch, Bremerhaven kann gerne mit dieser Euphorie jetzt mal so 1-2 Spiele gerne auch direkt zu Beginn gewinnen, aber hinten raus wird es halt einfach für 4 Siege für Bremerhaven nicht reichen und ich bin da eher bei dir, Sven. Ich habe auch gesagt, das wird in meinen Augen, geht das Richtung Sweep für München. Und die sind schwierig zu packen. Meiner Meinung nach haben sie dieses Jahr ein Problem auf der Torwartposition, wenn man davon Problem reden kann. Das sehe ich vielleicht ein bisschen dann durch die Kölner Brille, weil ich weiß, wie Danny Austin-Birken auch mal nicht funktionieren kann und David Ledger funktioniert die ganze Saison schon nicht richtig. Der hat letztes Jahr aber gerade zu den Playoffs in München zugelegt. Also da muss man mal gucken, wenn München irgendwo zu packen ist, dann vielleicht da. Vom Kader an sich sind sie natürlich deutlich zu stark besetzt, um über eine 7-Spiele-Serie das Ganze irgendwie an Bremerhaven abzugeben. Und sollte das doch passieren, dann werden wir da wahrscheinlich in Jahren noch drüber reden, weil dann ist das die größte Überraschung, die es in den letzten Jahren in den Playoffs gegeben hat.
Ja, man muss ja mal drüber reden, dass jeder, der Bremerhaven nicht auf 14 von der Saison getippt hat, irgendwie ins Reich der Fabelwesen verwiesen wurde. Und jetzt stehen die im Viertelfinale, wir reden drüber, dass die gegen München eine Chance haben. Tom, ich würde gerne noch mal kurz anschließen an das Thema Torhüter bei München. Ich sehe Austin-Birken mit 28 Spielen und Lecce mit 24 Spielen. Jetzt geht man ja normalerweise mit einer klaren Nummer 1 in die Playoffs. Ist das ein Thema oder kann das ein Problem werden an der Stelle?
Könnte zum Problem werden, aber ich glaube nicht. Also ich denke, dass Austin-Birken jetzt dann die Nummer 1 in den Playoffs sein wird und Don Jackson einfach weiß, dass das Lecce halt, wenn nötig, da ist und halt spielen kann. Also ich denke, Austin-Birken wird die Nummer 1 sein. Hat er in den 28 Spielen, die er gemacht hat, eigentlich auch ganz gute Statistiken aufzuweisen und hat vielleicht den einen oder anderen schlechten Tag erwischt, aber das hat ja auch, wie Tuve sagte, wenn er durch die Kölner Brille schaut, auch Wesslau hatte mal einen schlechten Tag. Also insofern, das glaube ich nicht so schlimm.
Ich wollte bei Tube noch einwerfen, und aus Kölner Sicht hat natürlich jede Mannschaft ein Torhüterproblem, weil sie alle schlechter sind als Westler.
Ja, nee, so schlimm ist es ja nicht, aber wir hatten aus den Birken ja tatsächlich, ich glaube, 3 oder 4 Jahre und von Torhüter des Jahres bis zu er kostet uns wirklich Spiele, war da tatsächlich alles dabei. Von daher, wenn er momentan einen guten Lauf hat, klar, dann hat er damals auch die Haie ins Finale gebracht, logischerweise. Aber wie gesagt, das kann auch ganz schnell dann mal in die andere Richtung ausschlagen. Wie gesagt, wenn ist es die Position, ansonsten ist München einfach durch die Bank weg zu stark besetzt für Bremerhaven.
Also Vorteile auf der Torhüterposition mit Terry Kuhn an der Stelle für Bremerhaven, kann man das festhalten?
Der spielt auf jeden Fall eine Bombensaison. Ob das jetzt dann wirklich ein Vorteil gegen München jetzt ist, einen Jerry Kuhn zu haben, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Playoff-Erfahrung er auch in den Ligen gesammelt hat. Ich meine, damals in Krefeld hat er 1, 2, 3 Spiele vielleicht gehabt, aber auch nicht mehr. Tom kann mich da mit Sicherheit verbessern, wenn ich da falsch liege, aber es spricht in der Serie alles für München. Also das ist wirklich jedes Spiel, was Bremerhaven gewinnt, das kratzt daran, dass sie sich natürlich daran mehr hochziehen. Ich bin gespannt, aber ich bleibe bei meinem München in 4 tatsächlich stehen am Ende.
Mit Krefeld ein Playoff-Spiel gemacht.
Ja.
Also das würde ich dann nicht so werden. Und in Italien vielleicht auch nicht unbedingt.
Das können wir nicht sehen. Aber was wir nochmal sehen, ist, dass beide Teams, also bei München überrascht mich das sehr, ein sehr, sehr schlechtes Überzahlspiel haben, also relativ gesehen zu dem, wo vor allem München in der Tabelle steht. Die standen nach der Regular Season auf Platz 9, was das Überzahlspiel angeht. Kann das vielleicht nochmal so ein Hebel werden, Tom, dass man München kriegen kann dieses Jahr an irgendeiner Stelle?
Glaube ich nicht, denn wir hatten ja in Berlin hier auch längere Zeit Don Jackson hinter der Bank stehen. Und da gab es auch dann Jahre, wo die Special Teams über die Hauptrunde hinweg nicht funktioniert haben und pünktlich zum Beginn der Playoffs wurde da ein Schalter umgelegt und auf einmal hat das funktioniert. Also ich denke, das sind ja dann auch die Sachen, also das hört man ja auch relativ häufig, dass dann, wenn trainiert wird, dann in diesen kurzen Phasen zwischen den Spielen, dann meistens die Special Teams. Und ich glaube, da spricht dann vor allem auch die individuelle Qualität der Münchner einfach dafür, dass das ja funktionieren wird, wenn sie das halt dann trainieren und da nochmal so ein bisschen nochmal so das extra, die extra Prise dazulegen und dann wird das, denke ich mal, funktionieren. Aber Bremerhaven hat halt auch gute Special Teams. Also das, ich glaube, das, was wir vorher hatten, der Punkt, dass eventuell eher über die Torhüter geht oder dann halt München mit der Erfahrung und mit der insgesamten Qualität über 4 Reihen und plus das, was dann eventuell noch gestrichen wird, ich glaube eher, das spricht dann eher dafür.
Für München. Zu Don Jackson und seinen Fähigkeiten in den Playoffs enthalte ich mich. Ich war damals bei dem berühmten Spiel in Mannheim, wo die Adler 14 Minuten vor Schluss 5-2 führten und die Hand schon.
Erzähl mal, wie war das? Wie war das? Da wurden schon T-Shirts ausgeteilt, ne?
Keine Ahnung, das habe ich nicht gesehen, aber ja, also es war schon, die Halle war in Feierstimmung. Da hat ja Felski 16 Sekunden nach dem 5-2 das 5-3 gemacht und auf einmal war alles weg. Also es war wie. Und vor allem, sie haben ja dann noch die Chance gehabt, in Berlin in Spiel 7 zu gewinnen. Aber wollen wir nicht zu sehr in die Vergangenheit heute, aber es gibt so Traumata, die man mit sich rumträgt an der Stelle. Das gebe ich gerne zu. Vor allem das so nah zu erleben. Aber nochmal zurück, deswegen Don Jackson in Playoffs auch nochmal ein Faktor, den man erwähnen muss. Wobei, dass Thomas Popisch nicht Trainer des Jahres wurde, die DL, wir nehmen hier Sonntagabend 5.3. auf. Die DL hat ja gestern Spieler und Trainer des Jahres gekürt. Hat mich doch etwas gewundert. Oder dass es der zumindest nicht der Augsburger Kollege wurde.
Ja, war vielleicht die einzige Überraschung, die Gala ja inne hatte. Aber ansonsten ist da auch nicht viel passiert. Ich glaube, ihm persönlich wird es relativ egal sein. Hätte vielleicht was für den Verein noch so ein bisschen was gehabt. Aber ansonsten geht er da, glaube ich, relativ locker drüber weg.
Neben der Nominierung von Sinan Aktag als einer der 3 besten Verteidiger der Saison war das wahrscheinlich die größte Überraschung. Das hat, glaube ich, niemand verstanden. Jungs, eure Tipps noch für die Serie würde ich gerne abfragen. Tom?
Ach Gott. Dann bleibe ich bei meinem Tipp von Twitter, Bremerhaven in 7.
Tube? Ja, ich bleibe bei Sweep München in 4.
Also ich glaube, Bremerhaven gewinnt 1. Aber ich glaube, München macht das in 5. Die gehen da durch ins Halbfinale. Meine Sorge ist ein Stück weit, dass die ausgeruht ins Halbfinale kommen könnten und damit einen gewissen Vorteil hätten für die restlichen Runden. Werden wir sehen. Wir machen hier eine kurze Pause. Die Einschätzung zu den anderen Serien von uns hört ihr gleich. Wir sind gleich zurück hier mit der DEL-Preview auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Auch wir machen mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Karat Gold 2017, Europas größten Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE Superstars Cody Rhodes und Paul London. Kauft euch einfach ein Los oder gleich mehrere und gewinnt einen der tollen Preise, unter anderem von Weltmeister Benedikt Hövedes. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Viel Glück!
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spendet direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen hier zurück bei der DEL-Preview auf meinsportradio.de. Wir reden jetzt der Tabelle entsprechend über das Duell zwischen Tom und mir oder so ähnlich. Durch den Sieg von Bremerhaven kommt es nämlich zum Klassiker im deutschen Eishockey, dieses Mal im Viertelfinale. Adler Mannheim gegen Eisbären Berlin. Tube, übernehmen wir.
Ja, ich bastle euch zwar jetzt mal da ein bisschen zusammen. Sven, ich hätte dich jetzt drauf angesprochen, du hast es gerade eben schon getan. Das Trauma, ist das überwunden inzwischen in Mannheim?
Also, sagen wir es mal so, ich glaube von den vier Teams, man konnte ja nur drei Gegner bekommen, Bremerhaven war ja als Gegner für Mannheim ausgeschlossen. Ich kann jetzt nicht fürs Team sprechen, aber ich kann so im Umfeld sprechen und was auf der Pressetribüne besprochen wird. Und wenn man sich so umhört, dann war mit Sicherheit die Eisbären der unangenehmste der drei Gegner, der möglich war. Also ich glaube, man hätte sehr, sehr gern gegen Ingolstadt gespielt und auch Straubing, obwohl man da beide Heimspiele verloren hat in der Saison, aber Berlin wollte in Mannheim, deswegen, ich habe das so sehr salopp getwittert, wollte keiner. Ist vielleicht etwas übertrieben, aber da hängt schon noch einiges in den Köpfen und Knochen nach, was die Serien gegen Berlin angeht.
Tom, wie viel nehmen die Eisbären jetzt aus dieser Straubing-Serie mit? Vor allen Dingen diese dritte Overtime dann gewonnen zu haben und sich ein bisschen ausruhen zu können vor der Serie?
Ja, das ist, glaube ich, das, was du... Also ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, wenn sie dieses Fast-Rekordspiel gegen Straubing vielleicht sogar verloren hätten dann in der dritten oder vierten Overtime oder später noch, dann und also egal dann auch welche Mannschaft dann das dritte Spiel gewinnt, das ist schon ganz gut, dass die Eisbären das Spiel gewonnen haben und jetzt heute quasi Pause hatten und dann für Dienstag halt einfach mehr Kraft haben, um dann halt gerade die Serie gegen Mannheim, das sind halt wirklich dann das wären halt Kampfspiele und das wären sehr enge Spiele und das wird, glaube ich, auch über Phasen dann nicht wirklich viel Spielerisches sein, sondern es wird wahrscheinlich viel Arbeit. Und da ist so dieser eine Tag Pause tatsächlich sehr hilfreich. Und was sie mitnehmen, ist, dass Jamie McQueen wohl scheinbar doch ein Playoff-Monster ist oder zumindest jetzt nochmal so das extra Prozentchen gefunden hat, um es draufzulegen und hat ja auch letztes Jahr in den Playoffs in der DL2 sehr gut gespielt. Vielleicht findet er jetzt so diesen extra Touch in der DL auch. Und die Hauptrunde war ja über Phasen halt auch ein bisschen schleppend für ihn.
Ja, nicht nur für ihn, die war ja für die Eisbären an sich relativ schleppend, auch wenn es dann am Ende hinten raus noch der achte Platz geworden ist. Wo nimmst du Hoffnung her, dass es jetzt in den Playoffs dann, wie man so schön sagt, ist eine neue Zeitrechnung, dass es jetzt dann tatsächlich anders ist in Berlin?
Fast gar nicht eigentlich. Also ich habe Sven auch geschrieben, weil er gesagt hatte, er hatte mir ja auch geschrieben, dass er Angst hat jetzt oder ein bisschen der Enttäuschung befürchtet oder sowas, hattest du mir, glaube ich, geschrieben. Und da habe ich geantwortet, dass ich nicht weiß, wovor er Angst hat, weil Berlin jetzt nicht unbedingt durch die Hauptrunde spaziert ist und Angst und Schrecken verbreitet hat.
Macht es vielleicht so ein bisschen die Erfahrung, weil da sind ja auch immer noch viele Spieler bei den Eisbären, gerade die Deutschen, die schon viele Meisterschaften erlebt haben, die wissen, wie es geht.
Das ist sicherlich ein Faktor, aber diejenigen, die wissen, wie es geht, haben jetzt dann vielleicht auch schon die beste Zeit ihrer Karriere hinter sich und sind leider auch nicht die erwarteten Leistungsträger geworden, was man, oder haben vielleicht nicht die Erwartungen erfüllt, die man in sie gesetzt hat, als dann so der ein oder andere Umbruch dann passiert. Also der große Umbruch blieb ja leider aus nach den letzten Meisterschaften. Und sie haben quasi gedacht, wir können mit diesem Kern dieser 85er-Jahrgang, beziehungsweise so dieses, die Gruppe um André Rankel, Konstantin Braun, Frank Hördler, Jens Baxmann und so weiter, dass man da vielleicht so diesen Kern der Mannschaft aufbaut, der dann die Mannschaft trägt und als Führungsspieler vorangeht, und das haben sie leider nicht in dem Maß geschafft, wie das erwartet wurde, und drumherum sind halt nicht die Spieler dazugekommen, die das dann so tragen können, und ich sehe es halt, also klar, sie haben die Erfahrung und das kann sicherlich auch wertvoll sein in den Entscheidungsspielen, aber wenn sie 3-0 hinten liegen gegen Mannheim jetzt beispielsweise, dann sehe ich da halt eher schwarz.
Sven, die Adler mit der Niederlage im letzten Hauptrundenspiel haben sie diesen ersten Platz noch abgegeben. Wie sehr war das dann doch nochmal ein Dämpfer, nachdem man ja vorher im Prinzip seit Jahresbeginn fast alles gewonnen hat, was zu gewinnen gab?
Ja, das letzte Null-Punkte-Spiel zuvor war ja am 28.12. gegen in Nürnberg, ein 1-5. Und danach wurde jedes Spiel also mit mindestens einem Punkt bestritten. Die erste Niederlage in Overtime gab es dann wieder in Berlin. Lustigerweise an der Stelle. Ja, insgesamt war das kein großes Thema. Also man hat das den Spielern, also gerade Sean Simpson habe ich das wirklich abgenommen, der gesagt hat, auf der PK es ging um die Frage, ob er sich in irgendeiner Form ärgert, Platz 1 verloren zu haben. Und er meinte, das ist für ihn überhaupt kein Thema. Er ist sehr, sehr stolz auf seine Mannschaft, was sie in diesem Jahr erreicht hat. Gerade in so einer ausgeglichenen Liga so eine Serie hinzulegen, alles okay, also auch das Spiel gegen Straubing hätte andersrum ausgehen können. Aber es gab auch genügend Spiele in der Zeit, die eng waren, die sie gewonnen haben. Also insofern war das vollkommen in Ordnung. Plachter verwies nochmal drauf, dass es heißt, man ist jetzt mit beiden Beinen auf der Erde. Sozusagen, man wurde nochmal ein Stück weit geerdet dadurch. Markus King hatten wir ja hier im Interview bei meinsportradio.de, der in die gleiche Kerbe reingestoßen hat, dass man eher stolz drauf ist, was man erreicht hat. Und die Mannschaft hat in dem Jahr einfach sehr, sehr gutes Eishockey gezeigt. Also da ist ein Entwicklungsfortschritt zu erkennen, der einfach riesengroß ist. Ich habe ja, wann war es, Dezember, Januar, noch in unseren montäglichen Roundups erzählt, dass sich die anderen drei Teams sozusagen, dass es für mich nicht die Big Four sind, sondern dass es drei sind und Mannheim ein Stück dahinter. Und das hat sich komplett verschoben mittlerweile. Und da, also die Mannschaft hat eine klasse Entwicklung genommen. Steht da momentan wenig Problem. Also was so ein großes Thema ist, wenn die Adler ein Thema haben vor diesen Playoffs, dann ist es im Tor. Endras hat für seine Verhältnisse keine gute Saison gespielt, muss man einfach so sagen. Also da waren viele Unsicherheiten drin, auch viele Tore, die auf ihn gehen, Abpraller, auch seine Fangquote ist ja für seine Verhältnisse, was hat er, 90,3%, sehr weit nach unten. Und eigentlich müsste es, wenn es nach der Leistung geht, Drew McIntyre spielen. Das wäre allerdings so eine kleine Revolution in Mannheim. McIntyre hat unter anderem die Spiele in Augsburg und München gewonnen mit seinen Leistungen. Bin ja, spannend, was Simpson am Dienstag macht.
Wird sehr spannend sagen, sein. In Köln hat er auch gewonnen.
Also wenn er spielt, ist er überragend. Sagt aber auf der anderen Seite auch aus, dass die Adler in der Abwehr durchaus anfällig sind. Und wenn sie sozusagen ein Thema haben, dann ist es das Aufräumen vom eigenen Tor. Das passt nicht immer. Und ja, das wird spannend zu sehen sein, wie Simpson da entscheiden wird.
Tom, wie viel Vorteil nimmt Berlin vielleicht daraus, dass sie über die Saison gesehen nicht komplett waren, jetzt aber wieder alles an Bord haben und jetzt natürlich teilweise deutlich fittere Spieler haben, die viel weniger Eis über die Saison in den Knochen haben?
Das kann durchaus zum Vorteil werden. Allerdings hat der Mannheim jetzt quasi fast eine Woche Pause. Ne? Also das ist dann, ich sehe das nicht so als Riesenvorteil, dass da jetzt so viele Spieler zurückkommen. Einige Spieler, die ja auch zurückkommen, ja, die brauchen dann vielleicht auch noch so das ein oder andere Spiel, um vielleicht dann wieder so an ihre Topleistungen anknüpfen zu können. So spreche dann vor allem von André Ranke, der ein gutes Spiel gemacht hat in Straubing am Freitag, aber der vielleicht dann, um nochmal so wirklich die Topform abzurufen, vielleicht nochmal so ein bisschen so diesen Rhythmus braucht. Viel, viel wichtiger wird es eigentlich meiner Meinung nach sein, dass die Spieler, die jetzt auch schon wieder eine Weile im Kader sind, so zum Beispiel Nick Pedersen, der jetzt schon eine ganze Weile lang nicht mehr getroffen hat und auch lange die Topscorer-Wertung der Berliner angeführt hat. Ich glaube, am Ende der Saison sogar Topscorer der Berliner noch geworden ist. Mhm. Dass der wieder so seinen Groove findet und wie das Tor trifft. Und gerade bei Pedersen habe ich das Gefühl, dass er oft sehr lange nachdenkt, was er machen könnte, und das war gerade zu Beginn der Saison, war das sehr intuitiv, er hat viele Scheiben Richtung Tor gebracht oder sich auch mal ja durchgefummelt in Anführungszeichen, um eine gefährliche Situation zu kreieren, und das hat er dann irgendwie so seit seiner Gehirnerschütterung, die er ja gegen Mannheim sich zugezogen hat, seitdem irgendwie so ein bisschen verloren, beziehungsweise schon, ja, eigentlich schon fast davor ein bisschen, aber seit seiner Gehirnerschütterung fällt es noch mehr auf, dass er so ein bisschen so seinen Touch verloren hat. Und wenn er den wiederfindet, dann wird die Reihe mit Oliver und Pedersen, oft jetzt mit Fischbuch am Freitag mit Ranke zusammen, kann durchaus gefährlich werden. Und dann haben sie tatsächlich auch was gegenzusetzen, weil in der Tiefe ist Mannheim auf dem Papier klar besser und Aber wenn so eigentlichen Leistungsträger der Berliner so ein bisschen noch den Schritt nach vorne machen, dann kann das durchaus eine enge Serie werden.
Tom, am Anfang hast du gesagt, wenig Hoffnung, jetzt gerade zuletzt auch so enge Serie. Wie ist denn dein Tipp für die Serie?
Ach ja, schwierig. Also wenn das, was ich gerade gesagt habe, zutrifft, dann geht's über 6, über 6. Aber ich kann mich nicht entscheiden, ob für die Adler oder für Berlin. Komme ich damit durch oder muss ich mich entscheiden?
Das musst du den Sven jetzt fragen, da bin ich falsch.
Hier darf jeder rumeiern, wie er will.
Okay. Sven, du? Dein Tipp?
Also mein Thema ist, dass ich nicht glaube, dass die Adler die Serie in Berlin entscheiden. Und eigentlich wäre so ein Tipp in 6 so von der Höhe her meins. Das heißt, Adler in 5.
Adler in 5, irgendwer in 6 und ich schließe mich mal mit in 6 an und mit den Adlern, weil ich habe die Adler in 6 Spielen dann durch. In meinem Tipp.
Aber das wird eine sehr enge Serie, aber ich glaube auch nicht so schön das Eishockey. Wie in der nächsten, vielleicht sozusagen fürs Auge und den neutralen Fan nicht so schön im Sinne von Offensiv-Eishockey wie die nächste Serie, über die wir reden. Ich übernehme jetzt einfach mal wieder,
Tube. Bitte.
Wir reden jetzt über das bayerische Duell. Nürnberg gegen Augsburg. Das wird, glaube ich, so von den 4 Serien, Tom, die wahrscheinlich offensiv stärkste, würde ich mal einschätzen.
Ja, und dafür kann allein schon Nürnberg mit der Offensivpower sorgen. Also Augsburg hat durchaus auch eine sehr, sehr gute Offensive und kann auch sehr schönes Eishockey nach vorne spielen. Aber wenn wir uns das anschauen, was da in Nürnberg allein im Sturm aufläuft, dann kann das schon durchaus sehr schönes Offensivhockey werden.
Ja, von den Top 5 Scorern der Liga sind 4 aus Nürnberg. Tube, wenn ich es richtig weiß, korrigier mich bitte. Nein, es sind 4. Das ist irre, was da an Offensivpower aufläuft.
Ja, und vor allen Dingen, das sind 3 von den Wussemanns, ne? Also Reimer, Reinprecht, Elis, da weiß man, dass die Reihe funktioniert. Nicht erst seit gestern. Leo Föderl, der ist da jetzt noch mit reingekommen. Der hat seinen Punkterekord in der Saison nochmal ausgebaut, hat nochmal mehr Tore gemacht. War für mich fast sogar noch ein bisschen die logischere Wahl zum Stürmer des Jahres gewesen, was dann ja Reimer geworden ist dieses Jahr. Aber klar, Offensiv-Power ist da und was die Nürnberger auch haben, ist einfach eine Abwehrmauer. Da kann man ja schon fast von einem Bollwerk reden, wenn man sich das Körperliche mal anguckt. Ich glaube, körperlich defensiv kann da kein anderes Team, was jetzt in den Playoffs ist, wirklich mithalten, wenn es da um die reine Masse geht, was die Nürnberger da hinstellen. Muss man natürlich gucken, ob die auch alle spielen können. Waren ja zuletzt ein bisschen verletzungsgeplagt in der Verteidigung. Aber das ist eine Serie, die geht wahrscheinlich eher offensiv und die könnte aus Seiten der Augsburger gerne auch über die Nürnberger Strafbank gehen.
Ja, das wäre so mein Thema gewesen. Nürnberg mit den, ich habe mal geschaut, mit den meisten 2-Minuten-Strafen aller Teams in der Liga. Kann das so ein Thema sein, was die Augsburger nutzen können, die ja in der, also ich bleibe mal wieder in der normalen Saison, ein fantastisches Überzahlspiel hingelegt haben, Tom. Ist das so ein Schlüssel für Nürnberg, für Augsburg, pardon?
Das kann tatsächlich der Schlüssel sein. Sie hatten ja lange Zeit mit das beste Powerplay der Hauptrunde. Jetzt am Ende sind sie, glaube ich, auf Platz 3 gelandet. Habe ich das richtig? München ja, auf 1 irgendwie?
Nee, Mannheim auf 1.
Mannheim auf 1, Entschuldigung. Aber sie waren lange Zeit bestes Powerplay der DEL. Haben da wirklich 2 Formationen. Wir hatten das jetzt schon auch ein paar Mal bei uns bei den Hockey Buddies thematisiert. Also sie haben da wirklich 2 Formationen aufs Eis geschickt, die auch in unterschiedlicher Taktik, sage ich mal, agieren und sich wirklich perfekt ergänzen. Die 5 Mann, die da auf dem Eis stehen, sind da gut eingespielt. Sie können die Scheibe tatsächlich ja, laufen lassen oder halt über One-Timer von der blauen Linie von oben schießen, haben dann die Leute da für den Rebound und haben wirklich ja fast schon so Powerplay-Spezialisten, würde ich fast sagen, in ihrem Kader. Und das kann tatsächlich dann für die Augsburger die große Chance sein, Nürnberg hier zu schlagen, weil bei 5 gegen 5 denke ich tatsächlich, dass es für Augsburg schwer wird.
Was so ein Thema war, was man vor der Saison hatte bei Augsburg als eines von vielen, also ich glaube nicht, es gab nicht so viele, die Augsburg unter den ersten 6 getippt haben vor der Saison, mir ist ehrlich gesagt niemand bekannt, aber Tube, dass Augsburg ein Torhüter-Thema hat, war vor der Saison oft zu hören, also man hat Meissner und Boutin nicht so ganz zugetraut, durch eine DL-Saison auf dem Niveau zu tragen. War das einer der Schlüssel? Man hat jetzt auch mit beiden verlängert, dass das doch besser funktionierte, als es die Experten vor der Saison erwartet haben?
Ja, klar.
Oder kann man den Augsburger Erfolg an irgendwas anderem festmachen? Oder ist es so ein Gesamtkonstrukt, das viele Faktoren beinhaltet?
Also es ist an sich das Gesamtkonstrukt natürlich, was die Augsburger haben, das gute Powerplay, wie gesagt, spielen deutlich natürlich am oberen Leistungslimit teilweise, haben gute Einkäufe gehabt mit einem Evan Trapp zum Beispiel und klar, wenn man sich die Jahre davor anguckt, da war mit Sicherheit der Kader an sich in der Breite besser, den die Augsburger hatten. Die haben es aber nicht aufs Eis gebracht und das hatte oftmals mit den Torhüterleistungen zu tun. Sie hatten ein Mason, sie hatten Delorier, die waren mit viel Vorschusslorbeeren gekommen und haben es halt nicht ins Tor gebracht. Und ein Boutin und ein Meissner, die haben das dieses Jahr geschafft. Jetzt auch nicht die überragenden Leistungen geliefert, aber immerhin so gut immer gehalten, dass die Panther eigentlich immer im Spiel waren. Also gab kaum Spiele, wo die Panther mal schon relativ frühzeitig aus der Partie raus waren und nicht so richtig reingekommen sind. Jetzt muss man natürlich gucken. Evan Trapp hatte sich jetzt zuletzt noch verletzt. Ob der wieder reinkommt, ist natürlich eine ganz wichtige Säule bei den Panthern. Aber die kommen ganz klar über die Mannschaft. Die haben jetzt nicht diesen Star in der Mannschaft, wo man sagt, es läuft über den oder den. Die haben jetzt nicht den Torhüter, wo man sagt, der kann an einem guten Tag, macht er alles richtig. Das können die beiden auch, aber das traut man ihnen jetzt nicht so direkt zu. Und ja, wie gesagt, ich bleib dabei. Nürnberg muss als Favorit gelten mit dem Kader, mit der Bank. Aber wenn das Spiel über die Strafbänke geht, dann ist Augsburg klar im Vorteil mit dem Powerplay. Und da muss man dann halt auch gucken, wie die Nürnberger drauf reagieren, weil natürlich haben beide jetzt anderthalb Wochen Zeit gehabt, die werden Videostudium vom Feinsten betrieben haben und da kommt es jetzt natürlich drauf an, was haben die Augsburger noch für Kniffe in der Hinterhand, um das Powerplay nicht so einfach zu machen, dass die Nürnberger es lesen können, wie sie es jetzt in vielen Videos gesehen haben.
Tom, ein Thema, schon wieder Torhüter. Nürnberg hat ja mit Reimer und Jänicke zwei starke Torhüter. Jänicke ein Stück weit 1b, was die Anzahl der Spiele angeht. Aber Jänicke mit der besten Fangquote der Liga. Lässt man so einen in Playoffs draußen und geht mit Reimer als Nummer 1 rein? Das ist auch wieder eine sehr, sehr schwere Entscheidung.
Ja, das ist auch wieder eine schwere Entscheidung. Ich glaube aber schon, dass Reimer hier die 1 ist. Aber es einfach gut ist, in der Hinterhand zu wissen, man hat noch einen sehr guten zweiten Goalie auf der Bank sitzen. Gerade wenn Reimer, und das hat man ja jetzt in dieser Hauptrunde auch ein paar Mal gesehen, vielleicht auch nicht so ganz sein Temperament bei sich behält und vielleicht nochmal, ja, und das kann ja dann gerade auch in den Playoffs, ich kann mir schon vorstellen, dass Jochen Reimer auch so ein Typ ist, der das auch braucht, um seine Leistung abzurufen. Für die Fans und für die Beobachter ist es sowieso super, so eine Szene zu sehen. Aber wenn die Coaches dann vielleicht entscheiden, ja, das ist vielleicht jetzt doch zu viel gewesen oder er hat so ein bisschen den Blick fürs Spiel verloren, dann hat man halt mit Jänicke einen sehr guten Goalie auf der Bank sitzen, den man halt da reinschmeißen kann. Und das ist ja dann auch oft so, dass die Backups, gerade wenn sie noch so jung sind oder etwas jünger sind, sag ich mal, dann ist es ja auch oft so, dass die Mannschaften dann dazu tendieren, etwas defensiver zu spielen, beziehungsweise so ein bisschen mehr für ihren Goalie spielen. Vielleicht ist dadurch auch die Fangquote von Jänicke so zu erklären.
Ja, auch eine.
Vielleicht.
Hat nur knapp über 2 Tore pro Spiel bekommen. Also das spricht schon sehr dafür, dass da ein Stück weit auf die Defensive geachtet wurde oder vielleicht mehr geachtet wurde. Also es würde deine These vielleicht unterstützen, weil Reimer 2,6 Tore und Jenicke 2,05. Das würde schon dafür sprechen, dass sich der Spielstil ein Stück weit dann auch ändert. Tube, apropos Reimer und Emotionen, wie geht's denn dem Kölner Tor bisher mittlerweile?
Ja, die kann man ja zur Not austauschen, ne? Also da ist alles in Ordnung. Der darf gerne in den Playoffs wiederkommen.
Gern gesehen, Jungs. Dann eure Tipps. Ich lege diesmal vor und sage Nürnberg in 7. Tom.
Nürnberg in 5.
Ich klemme mich dazwischen. Ich mag ja Nürnberg an sich als Stadt und alles und will da gerne nochmal hin und will die selber rausschmeißen. Nürnberg in 6.
Dann sage ich vielen Dank bis hierhin. Wir haben noch eine Serie, über die wir reden werden. Das werden wir gleich tun nach einer kurzen Pause hier bei der DEL Playoff Preview auf meinsportradio.de. Bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
So, wir sind zurück hier bei der DEL Playoff Preview auf meinsportradio.de. Dabei sind immer noch Tube Bonk, Tom Kanzok und ich bin Sven. Wir gucken jetzt nach Köln, wo die Kölner Haie auf den ewigen Halbfinalisten oder vielleicht nur bis dieses Jahr ewigen Halbfinalisten Wolfsburg Grizzlies kommen, treffen. Tube, muss man sagen, Köln besteht aus Weslau, dann der Reihe um Hager, Kogula, Jones und das reicht? Oder ist da mehr? Mal etwas spöttisch gefragt. Ja, der Mannheimer in mir, du weißt.
Im Zweifel muss das reichen, ne? Ja, ich gehe mal vorne weg. Die Grizzlies natürlich, das darfst auch du nicht vergessen, letztes Jahr dann auch tatsächlich im Finale gewesen. Also nicht nur ewiger Halbfinalist, sondern tatsächlich auch schon im Finale. Ich glaube zum zweiten Mal inzwischen auch schon. Ich meine, die erste Serie wäre damals gegen Berlin gewesen. Ja. Genau.
Und noch ohne Sieg im Finale bisher.
Ja. Und ja, eigentlich liegen die den Haien in den Playoffs. Also es gab 3 Serien der Haie gegen die Grizzlies. Die eine, das waren Vorzeichen, die Haie aus den Pre-Playoffs gegen die Grizzlies als Tabellenprimus. Das war das Jahr, wo es dann gegen Berlin im Finale war. Da haben die Grizzlies das ganze Ding 3-0 gewonnen. Und seitdem haben die Haie 2-mal ein Halbfinale, einmal 3-0 und einmal 4-1 gewonnen. Und ja, wie gesagt, die liegen uns eigentlich und vor allen Dingen haben die Haie dieses Jahr was geschafft, was nicht viele geschafft haben. Sie treffen in Wolfsburg und das ist ganz wichtig. Es war auch eine Serie mit nur Auswärtssiegen in diesem Jahr. Aber die Haie haben es tatsächlich geschafft, bei den beiden Spielen in Wolfsburg 11-mal zu treffen. Und wenn man jetzt dazu sich das Bild in der Tabelle anguckt, dass die Wolfsburger zu Hause nur 68 Gegentore bekommen haben, war einfach schon mal ein Sechstel davon von den Haien. Und das stimmt zuversichtlich, dass die Haie es schaffen können, gegen die Grizzlies zu treffen. Aber um zum Kern der in der Frage zurückzukommen, das wird eine Torwartserie. Also das ist Wesslau gegen Brückmann und da wird es drauf ankommen, wer wen irgendwie im Tor zuerst kalt stellt, weil ansonsten wird das eine Serie mit ganz, ganz wenig Toren. Und da kommt es dann wirklich drauf an, dieses eine Tor irgendwie mehr zu machen als der andere.
Sind das vielleicht die besten Torhüter momentan der DL, Tom, die da aufeinandertreffen, dass das wirklich entscheidend ist, so eine kleine Nuance an der Stelle? Machen die vielleicht den Unterschied? Brückmann hat ja auch die Serie gehabt mit 4 Spielen ohne Gegentor dieses Jahr.
Ach ja, das war ja auch. Die Saison ist echt lang gewesen. Ne?
Ja, da war viel.
Ja, Wetzlar ist ja auch gestern zum besten Goalie der Saison gewählt worden, beziehungsweise vorher gewählt worden, gestern ausgezeichnet bei dieser Gala des Eishockeys. Ich glaube aber, dass da der Abstand zu Brückmann nicht so groß war in der Abstimmung. Also, da hast du schon recht, das sind schon die besten beiden Goalies dieser Saison. Kann durchaus auch, Tuba hat so viel gesagt gerade, dass viele Punkte schon bei mir so abgehakt, die ich hätte nennen können. Kann tatsächlich eine Serie werden, die über die Goalies geht. Ich glaube aber auch, dass es hier gerade, das ist so für mich eigentlich die engste Serie, die, wo es interessant wird, die Spiele insofern zu schauen, wie die Trainer da drauf reagieren. Weil bei Pavel Groß ist es ja bekannt, dass der ein riesen Taktikfuchs ist und gerne auch seine Reihen ins Matchup bringt und versucht da die Schwächen des Gegners durch gutes Line-Matching quasi auszunutzen. Gerade in Heimspielen, deswegen kriegen sie wahrscheinlich auch zu Hause so wenig Gegentore. Und Corey Clouston ist ja auch jetzt nicht, also ist ja auch, man ist jetzt, habe ich mir den Satz selber verbaut, ist selber ja auch ein sehr guter taktischer Trainer, der sicherlich den Kölnern in den Playoffs dann nochmal so dieses taktische Quäntchen mit einimpfen kann, weil ich hatte das ja auf Schlittschuh-Tor schon mal unter der Woche, unter der Saison geschrieben, dass Köln halt tatsächlich, wenn wir jetzt rein auf PDO schauen, was im Grunde die Summe aus Shooting und Save Percentages und quasi so ein Indikator für das Glück einer Mannschaft ist, dann ist Köln halt auch nach der Hauptrunde noch das glücklichste Team gewesen der gesamten DEL vor Nürnberg. Das sind aber nur 0,2% auf Nürnberg mit 102,5% hatten die Kölner Haie. Und im Unterschied zu Nürnberg jetzt beispielsweise in der Berechnung ist halt bei Köln einfach die Save Percentage gerade von Wetzlar halt einfach so immens hoch. Und einfach das Beste, was die DEL zu bieten hat. Bei Nürnberg sind es halt die Torjäger, die Schussquote, die halt so hoch ist, dass sie über den Wert hinweggehen, dass man sagen kann, dass sie glücklich sind. Und ja, Köln führt das schon die gesamte Hauptrunde an. Soll jetzt aber nicht die Ausrede sein, dass ich glaube, dass sie die Serie nicht überstehen können, aber das ist für mich tatsächlich die engste Serie und ich glaube, dass es hier, wenn es nicht über die Torhüter geht, das war glaube ich die ursprüngliche Frage, dann sind es eher die Trainer, glaube ich, die hier die Entscheidung treffen, also die Serie entscheiden können.
Jetzt nimmst du mir was weg, was ich auf dem hatte innerlich, weil die Trainer natürlich, Pavel Groß ist natürlich in Playoffs immer ein Thema, was der auspacken wird. Was ich nochmal ansprechen wollte, Tube, kann das ein Thema sein? Die Kölner Haie haben die meisten Strafen genommen in der Liga pro Spiel, wenn man es sozusagen nicht jetzt auf die 2 Minuten überzieht, sondern auf den Schnitt pro Spiel. Kann das ein Thema werden für die Haie? Ist das ein Disziplinproblem oder gibt es für alles eine Erklärung?
Ja, das waren halt ein paar 5+ Spieldauerstrafen, die Haie genommen haben. Wenn man guckt, was dann im Endeffekt draus geworden ist an Strafen, dann war es nicht viel. Also das war teilweise in meinen Augen auch unberechtigte Strafen dabei. Teilweise ist es halt mal der hohe Stock, wo der Gegner halt dann anfängt zu bluten und dann ist man halt für eine 5+ Spieldauer raus. Da haben die Haie viel genommen. Stellen aber auch nach Wolfsburg die beste Unterzahl der Liga und von daher, das hat sich so eigentlich nicht wirklich ausgewirkt. Die beiden sind auch relativ nah beieinander. Die Haie haben ein Tor mehr kassiert in eigener Unterzahl als die Wolfsburger in 4 Situationen weniger macht. Unterm Strich macht es 0,7 Prozentpunkte über die gesamte Saison aus. Das mit den Strafen wird nicht das Problem sein, denke ich. Wie gesagt, der Tom hat es gesagt, trainermäßig, wo er es sagte mit Line-Matching, das kann ich vom letzten Jahr von Corey Clouston halt auch sagen, der das gerade in den Heimspielen, wo er die Möglichkeit des letzten Wechsels hat, sehr viel gemacht hat, gerade in der Berlin-Serie gegen München im Halbfinale dann nicht mehr. Das lag aber auch eher daran, dass den Haien hinten raus einfach die Spieler ausgegangen sind und man eine 4. Sturmreihe zum Beispiel mit 2 Verteidigern aufs Eis gebracht hat, wo dann mit so einer Reihe nicht mehr viel zu matchen halt war. Aber Ja, das sind so die Sachen, da muss man bei den Grizzlies vielleicht noch ein bisschen die Verletzten ansprechen, die es ja momentan da auch gibt. Also sie bekommen trotzdem 4 Reihen immer aufs Eis, das heißt, sie sind da auch gut besetzt, vielleicht nicht in der Tiefe ganz so wie die Haie, aber ja, das sind so diese neuralgischen Punkte. Beide Teams, wie gesagt, gut in Unterzahl. Es wird über die Special Teams, vermute ich, nicht viel gehen, sondern es wird tatsächlich darum gehen, wer wirklich vielleicht diesen einen Punch mehr macht, bei 2 ganz starken Torhütern und vielleicht einen mit 1-2 schnellen Toren für ein Spiel mal kalt stellt und das Spiel dann halt mal dominiert. Es werden ganz enge Spiele am Ende. Also ich sag, das wird eine Serie mit reinen One-Goal-Games.
Am meisten Freude ist so die Entwicklung der Serie, also was Spiele angeht, wie man reagiert, wie man adaptiert, vielleicht versucht auch mal den Gegner zu überraschen in den einzelnen Spielen. Ist das für mich so die Serie, wo ich mir da wirklich am meisten erhoffe, weil bei den anderen, ja, entweder ist es zu klar oder ja, oder die Teams sind auch sehr, sehr festgelegt in dem, was sie an Potenzial aufs Eis bringen. Tom, irgendwas, was man noch mitnehmen kann an der Serie, wo du siehst, dass Wolfsburg vielleicht die Kölner packen kann, jenseits von Brückmann. Also, weil da ist ja auch die Frage, ist Likens zum Beispiel fit nach seiner Gehirnerschütterung?
Das wäre zum Beispiel so ein Thema, wenn die verletzten Spieler, ob die so zurückkommen, dass sie gleich wieder extrem wertvoll werden können für Wolfsburg. Gerade Likens ist ja einer der Eckpfeiler der Defensive von Pavel Groß und den Grizzlies Wolfsburg. Ich habe jetzt hier gerade nochmal geschaut, ich hatte mir mal den Spaß gemacht und mir den Unterschied Siege, Niederlagen, den Torunterschied angeschaut, also das Verhältnis von Eintorsiegen zu 2 oder mehr Torsiegen und dasselbe auch bei Niederlagen, weil ja Tube gerade gesagt hat, das werden wahrscheinlich viele Eintorspiele werden. Ich habe diese Eintorsiege und Niederlagen als enge Spiele zusammengefasst. Da hatte Köln in der Hauptrunde 16 Stück und Wolfsburg 14 Stück und Köln hat hier 9 für sich entschieden und Wolfsburg hat auch 9 für sich entschieden, aber im Grunde durch die geringe Anzahl hat dann Wolfsburg natürlich die bessere Quote für Siege bei engeren Spielen. Aber man kann jetzt auch sagen, beide Mannschaften haben 9 enge Spiele für sich entschieden.
Wir machen nochmal kurz Werbung, das zu lesen bei dir auf dem Blog auf schlittschuhtor.de.
Das ist tatsächlich noch nicht bei mir zu lesen, oder? Also aktualisiert habe ich noch nicht.
Ja. Aber ja. Es war mal während der Saison was veröffentlicht, um nochmal hier Werbung zu machen an der Stelle.
Die okay, danke.
ist es da zu finden. Dann wollen wir doch mal tippen. Tube, du darfst anfangen. Ich hatte ja schon mal in der Vorschau was gehört, dass du gesagt hast, du hast eine Wette laufen. Erzähl mal.
Ja, ich habe eine Wette laufen. Die Wette lautet, Wolfsburg holt maximal ein Spiel. Und mit dem 4-1 gehe ich auch voll mit.
Tom.
Ja.
Dein Tipp. Jetzt musst du.
Jetzt. Ja.
Bei der Serie musst du.
Ja. Ich bin bei Tube. Das werden. Das ist die Erweiterung des Tipps, weil ich mich bei Mannheim ja rausgeredet habe. Das sind. Jedes Spiel endet mit nur einem Torunterschied. Aber es bleibt wie in der Hauptrunde einer Auswärtsteamserie und dadurch dann Wolfsburg in 7.
Okay, ich gehe auch mit, dass es, glaube ich, einfach von den Spielen her eine sehr enge Serie wird, eine sehr intensive, allein dafür ist ja Groß schon bekannt. Und die Kölner auch, dieses Jahr mit einer sehr, sehr guten Abwehr. Ich gehe auf Köln in 6. Und dann hätten wir alle 4 Großen beisammen im Halbfinale, zumindest bei fast allen, die hier getippt haben. Tom weicht ab, was Wolfsburg angeht.
Ja, ich finde da cool, dass du Bremerhaven als Großen bezeichnest, schon.
Oh, stimmt. Pardon. Ja, das etablierte Traditionsteam der DEL, müssen wir an der Stelle sagen.
Ja.
Das wäre ja Mannheim-Bremerhaven im Halbfinale, das würde mir gefallen. Ja, also auf alle Fälle 4 tolle Serien. Ich glaube, wir können uns auf ganz viel ganz tolles Eishockey freuen. Die Probleme, die DEL so hat, wollen wir an anderer Stelle besprechen. Jungs, nochmal kurz, wo kann man euch erreichen? Tube, wie findet man dich auf Twitter?
Auf Twitter, da muss ich tatsächlich selber immer schauen, weil auf Twitter bin ich tatsächlich selber nicht so oft vertreten. Da findet man mich unter HighLife, natürlich mit H-A-I am Anfang, 83. Und ansonsten findet man mich beziehungsweise dann uns natürlich unter Heimspiel auf der Facebook, Twitter, auf der Webseite, Instagram und natürlich bei den Live-Übertragungen von den Heimspielen und zwar von jedem Heim wie auch auswärts.
Tom, du jetzt noch mal kurz, wo kann man dich finden? Du hast einen sehr schönen Twitter-Handle.
Ja, auf Twitter unter @beatbulette, beat, B-E-A-T, Bulette, B-U-L-E-D-D-E. Ist kompliziert, aber ist so.
Ja.
Ansonsten schlittschuhtor.de, auf Facebook auch unter schlittschuhtor. Und ich betreibe mit Christoph Fetzer von Telekom Eishockey unter anderem den Podcast Hockey Buddies. Wo wir alle zwei Wochen so in der Regel über Eishockey sprechen, seltener über tagesaktuelle Themen, eigentlich mehr so über Sachen, die uns so in den zwei Wochen irgendwie bewegt haben und ja, da geht's dann NHL, DEL, Nachwuchs-Eishockey, was uns so einfällt. Und das kann man hören dann entweder unter dem Hashtag HockeyBuddies auf Twitter kann man schauen oder auf CheckpotFM.
Also ich kann dazu nur sagen, es ist mein Lieblingspodcast. Das sage ich jetzt natürlich nur, weil Tom sonst nicht zugesagt hätte, aber es ist wirklich mittlerweile mein Lieblingspodcast geworden. Ganz
großartig. Das freut mich sehr.
Einfach reinhören. Macht ganz großen Spaß. Ich habe auch Christoph die Woche geschrieben, dass ich, ist eine neue Folge draußen, ganz viel gelernt, was mir so beim Beobachten vom Spiel gar nicht bewusst war. Großes Teil. Ich bin Sven. Ihr findet mich auf Twitter unter @zugzwang74. Und ansonsten hier im Programm von meinem Sportradio ab und zu. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die Playoffs. Das war die DEL-Preview hier auf meinsportradio.de.
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgeschieden?
Analysen, Hintergründe, offene Worte. Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.